Liebe Zuschauer von Eingeschenkt TV, die sich eingeschaltet haben, ich wende mich heute mit einer Videobotschaft an Sie, die mir sehr wichtig ist. Ich spreche über die Geopolitik im Zeichen des Ukraine-Konflikts, der ja noch lange nicht beendet sein wird. Und ich denke, dass diese Informationen, die ich gebe, auch von allgemeinem Interesse sind. Ich spreche über Geopolitik im Zeichen des Ukraine-Konflikts. Wo wir hinschauen, herrschen Konfusion, Chaos und Krieg. Die USA haben es geschafft, Europa zu spalten und überall auf der Welt Krisenherde zu schaffen. Nachdem die Regime-Changes in Venezuela, Iran, Syrien und Weißrussland nicht gelangen, sind zurzeit Georgien und Moldawien im Visier der USA. Vorgegangen wird nach der in der Ukraine angewandten Methode, die Unzufriedenheit von Bürgern und deren EU-Begeisterung sollen unter Einsatz von Interventionsaktivisten genutzt werden, um Unruhe zu verursachen und schließlich einen Regierungswechsel herbeizuführen. In der Ukraine ist das 2014 gelungen. Und seither ist das Land in den Händen der USA, die sich ihrer Handlanger bedienen. Es ist eindeutig, was in der Ukraine mit diesem provozierten Krieg geschieht, haben die USA zu verantworten, wie sie auch seit mehr als 100 Jahren die Entwicklung in Europa bestimmt haben. Deutschland schuldet der Ukraine und ihrer von Nationalisten und Faschisten geführten Regierung gar nichts. Ukrainische Geflüchtete, die in Deutschland Sonderrecht erhalten haben, könnten ohne weiteres in der Westukraine in speziell einzurichtenden Refugien versorgt werden. Aber die Berliner Politiker haben die Staatsgrenzen preisgegeben. Sie vertreten nicht deutsche Interessen, sondern befolgen offensichtlich die Anweisungen aus Washington auf Kosten der eigenen Bevölkerung. Es zeichnet sich ab, dass Deutschland ruiniert wird. Russland wollte Frieden in Europa, vorrangig mit Deutschland. Doch das haben die USA aus eigennützigen Beweggründen verhindert. US-Präsident Joseph Biden wähnt sich jetzt am Ziel seiner jahrzehntelangen Bemühungen, Russland den westlichen Begehrlichkeiten und strategischen Interessen zu unterwerfen. Aber Russland ist eine Atommacht und wird eine Niederlage, die Vasallenschaft und eine Zerstückelung des Landes zur Folge hätte, niemals zulassen. Daher wird der Krieg enden, wenn die USA feststellen werden, dass Russland nicht aufgibt und gewinnen wird. Bis dahin soll das Land noch weiter geschwächt werden. Auszuschließen ist aber nicht, dass es zu einem großen Krieg kommt, und sei es durch einen unvorhergesehenen Zwischenfall. Sollte es dazu kommen, würde Deutschland endgültig von der Landkarte verschwinden, denn die Militärbasen der USA befinden sich im Visier der russischen Raketen. Dennoch wird gegen alles Mögliche demonstriert, aber nur sehr vereinzelt gegen Aufrüstung, Krieg und die Verbreitung von Völkerhass. Die Indoktrination der Bevölkerung hat gewirkt, nur wenige nehmen wahr, dass die Bombe bereits über ihnen schwebt. Dass die deutsche Regierung, aber auch die französische, die sich den Intrigen, Ränkespielen und Vorschriften der USA nicht entzogen haben, vielmehr die Sanktions- und Kriegspolitik zulasten ihrer Bevölkerung willfährig mittragen, ist genau genommen Hochverrat. Auch EU-Institutionen unterliegen offensichtlich dem Einfluss der USA, und kürzlich hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag Haftbefehl gegen Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen erlassen. Der deutsche Justizminister wie auch der Bundeskanzler haben das begrüßt, obwohl der Strafgerichtshof mit seinem Vorgehen gegen den russischen Präsidenten zum wiederholten Mal seine Befangenheit und Inkompetenz demonstriert. Hat sich der Internationale Strafgerichtshof jemals mit den Kriegsverbrechen von Biden, Bush, Cheney, Kissinger oder Blair befasst? In Kiew wurde triumphiert, aber von dort kommen ohnehin hauptsächlich Lügen, Hetze und dreiste Forderungen. Dass führende Politiker und Journalisten an den Lügen- und Hetzkampagnen teilnehmen, zeugt von der Verkommenheit in der politischen und medialen Szene. Es hat den Anschein, als hätten wir es in vielen Bereichen mit ideologisch verwirrten Fanatikern, Irren und Verbrechern zu tun, deren höchste Instanz aus Washington die westliche Welt im Zangengriff hält. Diesseits des Atlantiks wird Deutschland als Speerspitze gegen Russland eingesetzt. Jenseits des Pazifiks stehen Japan und Südkorea als Vorhut gegen China. Das ist seit längerem geplant. Die USA wollen ihre Kriege mit fremden Soldaten auf fremdem Territorium führen. Dabei beschreiten Vasallen wie Deutschland einen höchst problematischen Weg. Was geschieht, wenn die USA die Konfrontation mit China auf die Spitze treiben? Werden deutsche Soldaten dann unter Berufung auf einen NATO-Bündnisfall in einem Krieg mit China eingesetzt? Und welche Folgen hat es, dass sich die geopolitische Tektonik durch die aggressive Politik der USA insgesamt verändert? Wenn sich die deutsche Regierung weiter derart unreflektiert auf Washington einlässt und die USA abstürzen, was ja nicht völlig auszuschließen ist, dann wird Deutschland mit untergehen. Auch das scheint der Berliner Politikerkaste nicht klar zu sein. Die USA wollen mit aller Macht ihren durch nichts begründeten Anspruch auf globale Herrschaft durchsetzen, selbst wenn es dabei zum großen Krieg kommt. Diese Hybris geht von den Neokonservativen in Washington mit den dortigen Finanz- und Wirtschaftseliten sowie der Rüstungsindustrie und ihrer Galionsfigur Joseph Biden aus, der fast alle Konflikte und Kriege der letzten Jahrzehnte mitzuverantworten hat. Er wirkt zwar senil, aber er ist immer noch in der Lage, Deutschland zur bedingungslosen Unterstützung der Ukraine zu verpflichten, zur Teilnahme an einem Abnutzungskrieg, von dem die USA wirtschaftlich außerordentlich profitieren. Ich komme jetzt auf die Beteiligung der Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Konflikt zu sprechen. Eine nochmalige Zuspitzung in den Beziehungen Russlands mit den Westalliierten ist nach einer bestürzenden Aussage Merkels eingetreten. In einem Interview sagte sie im Dezember 2022, das Minsker Abkommen von 2015 sei vom Westen geschlossen worden, um der Ukraine Zeit zu geben, stärker zu werden. Der ehemalige französische Präsident François Hollande und der ukrainische Ex-Präsident Petro Poroschenko haben das bestätigt. Demnach war der Krieg der Ukraine mit Russland von vornherein die Absicht, die der Westen in und mit der Ukraine verfolgt hat. Was da zutage tritt, ist eine Ungeheuerlichkeit. Die Regierungen von Deutschland, Frankreich, der Ukraine und den USA haben in den Jahren vor dem russischen Einmarsch doppeltes Spiel getrieben, das heißt intrigiert, gelogen und Kriegsvorbereitungen getroffen. Der russische Präsident Wladimir Putin zeigte sich tief enttäuscht. Er beklagte einen Mangel an Ehrlichkeit und stellte die Frage, ob es überhaupt noch jemanden gäbe, mit dem man sich einigen könne und welche Garantien es dann gäbe. Nach diesen Enthüllungen sei das Vertrauen auf dem Nullpunkt, aber, so fügte Putin hinzu, letztlich müsse eine Einigung erzielt werden und Russland sei dazu bereit und offen. Anstatt darauf einzugehen, fand ein regelrechtes Kesseltreiben auf die Berliner Regierung statt. Leopard-Kampfpanzer, also schwere Offensivwaffen, an die Ukraine zu liefern. Kaum war das geschehen, forderte der ukrainische Machthaber Volodymyr Zelensky Kampfflugzeuge und Langstreckenraketen. Dass die Lieferung solcher Waffen die Situation in der Ukraine nur verschärfen kann, hat sich in den vergangenen Monaten bewiesen. Je mehr der Westen liefert, desto länger wird diese Auseinandersetzung dauern. Die Ukraine geht dabei zugrunde, aber auch Deutschland, das ständig Waffen schickt und Milliarden an Kiew zahlt, wird ruiniert. Dass ein großer Teil der deutschen Bevölkerung Frieden mit Russland will, wird von der eigenen Regierung aufgrund des Drucks aus Washington und einiger Vasallenstaaten missachtet. Selenskyj kann die deutsche Regierung beleidigen und beschimpfen, doch Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck versichern ihm weiterhin ihre unbegrenzte Unterstützung. Unbegrenzt. Also viele fragen sich, wie die Berliner Politiker dazu kommen, solche Versprechungen abzugeben. Einen Paradigmenwechsel in der Einschätzung des Ukraine-Krieges auf westlicher Seite leitete bereits Ende vergangenen Jahres der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs der Streitkräfte der USA, General Mark Milley, ein. In einem Interview in der New York Times rief er entgegen der Politik Joseph Bidens zu Verhandlungen mit Russland auf. Offenbar fürchten hohe Militärs in den USA und Europa inzwischen die Inkompetenz von Politikern wie Biden, Austin, Zelensky oder Baerbock und melden sich allmählich zu Wort. So auch General AD Harald Kujat, ehemals Generalinspekteur der Bundeswehr und als Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, höchster Militär der NATO, eine Verhandlungslösung anmahnte. In den 1960er und 1970er Jahren waren wir schon einmal viel weiter. Damals gab Willy Brandt die Parole aus: Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden im Innern und nach außen. Das ist vorbei. Die Chancen, die sich damals eröffnet hatten, wurden nicht genutzt und ebenso wenig das Angebot Putins, der 2001 in seiner denkwürdigen Rede im Deutschen Bundestag von einem gemeinsamen Wirtschaftsraum von Wladiwostok bis Lissabon sprach. Das war damals noch möglich. Wie würde Deutschland, wie würde Europa heute dastehen, wenn es zu diesem europäischen Haus, von dem auch Michail Gorbatschow gesprochen hat, gekommen wäre? Das haben die USA verhindert. Und es ist nicht gelungen, das Chaos und die Konfusion in Deutschland zu verhindern. Die Bevölkerung ist tief gespalten in Kriegsbefürworter und Kriegsgegner, Impffanatiker und Impfkritiker, Klimaaktivisten und Klimaskeptiker und so weiter. Ein absurdes Theater. Der Wirtschaftsminister ist dabei, die deutsche Wirtschaft zu ruinieren. Die Außenministerin will Luftschutzbunker bauen und der Verteidigungsminister will noch mehr Geld für Rüstung und noch mehr Panzer in die Ukraine liefern. Wir befinden uns in einer immer schnelleren Abwärtsbewegung hin zu einem autoritären, menschenverachtenden Obrigkeitsstaat, der jegliche Kritik schon im Keim erstickt. Seine Helfer sind die Leitmedien und viele der sogenannten staatstragenden Bürger, die sich selber auch als solche verstehen, wie Abgeordnete, Journalisten, Beamte, Richter, Wissenschaftler und so weiter, die sich bereits während des Corona-Terrors hervorgetan haben. Die Hetze nicht nur gegen Russland kennt keine Grenzen. In der Bild-Zeitung lautet die Schlagzeile am 22. April 2023, und man traute seinen Augen nicht: Putins Putschplan für Deutschland. Und dann weiter, so plant Putin Revolution in Deutschland mit Wagenknecht und AfD. Der Kremlführer will die Kontrolle über Deutschland zurück. Seine Kampftruppe, eine Einheitskolonne aus Linken und Rechten. Zugrunde lag ein Bericht der regierungsnahen US-Zeitung Washington Post, die sich nicht zum ersten Mal auf eine dubiose Geheimdienstinformation stützt, wonach Wladimir Putin Deutschland zurückerobern will, und zwar mit einem Putsch, ich zitiere, angeführt von Linksikone Sahra Wagenknecht, 53, und den Rechtsaußen der AfD. Die Washington Post berufe sich auf Kreml-Akten vom Sommer und Herbst 2022, die ein EU-Nachrichtendienst beschafft habe, so die Bild-Zeitung. Die Rede ist von Dokumenten, die jedoch nicht vorgelegt werden. In der ARD-Tagesschau online wurde am 21. April 2023 unter dem Titel Bericht der Washington Post Kremlplan für deutsche Querfront verbreitet, Beamte und politische Strategen Russlands hätten gemeinsam Strategien erarbeitet, wie in Deutschland eine Antikriegsstimmung erzeugt und die Unterstützung der Ukraine geschwächt werden könne. Eine Antikriegsstimmung. Der Kreml habe Demonstrationen der deutschen Friedensbewegung aktiv unterstützt. Zutiefst empörend ist auch die kolportierte Behauptung der Washington Post, legen vertrauliche Dokumente vor, wonach Moskau, ich zitiere, Moskau gezielt versucht haben soll, Einfluss auf die Politik in Deutschland zu nehmen, indem Russland das Bilden einer Allianz aus Wagenknecht, der extremen Linken und der AfD unterstützt. Ganz offensichtlich handelt es sich um den Versuch, die bekannteste deutsche Oppositionspolitikerin mit Unterstellungen und unbewiesenen Behauptungen zu diffamieren und unglaubwürdig zu machen. Da heißt es zum Beispiel, ich zitiere, die Dokumente enthalten kein Material, das die Kommunikation zwischen den russischen Strategen und irgendwelchen Verbündeten in Deutschland aufzeichnet. Interviews zeigen jedoch, dass mindestens eine Wagenknecht nahestehende Person und mehrere AfD-Mitglieder zum Zeitpunkt der Ausarbeitung der Pläne mit russischen Beamten in Kontakt standen. Was für eine verlogene Berichterstattung. Keine echten Belege, nichts ist verifizierbar. Die Medien übertreffen sich geradezu an Gemeinheiten. Gegen Russland wird ja nun schon seit Jahren gehetzt, aber auch Sahra Wagenknechts Eintreten für Friedensverhandlungen in der Ukraine sowie ihre Kritik an der Berliner Regierung sind seit langem Anlass für ungebremste Aggressionen in Politik und Medien. Weil sie mittlerweile in großen Teilen der Bevölkerung beliebt ist und nach Medienberichten die Gründung einer neuen Partei beabsichtigt, kommt sie der aus Washington gesteuerten Berliner Politik in die Quere. Mit einem Frontalangriff wird jetzt versucht, sie mundtot zu machen. Fast alle großen deutschen Medien berichteten in gleicher Weise, ohne irgendetwas zu recherchieren. Wieder einmal wurde mit nebulösen Andeutungen, Unterstellungen und unbewiesenen Behauptungen die Aggressionspolitik der USA auf das Gefährlichste gesteigert. Und wer in den alternativen Medien, soweit sie noch nicht ausgeschaltet worden sind, gegen derartige Exzesse kritisch Stellung zu nehmen wagt, ist per se ein Extremist, Verschwörungstheoretiker, Querdenker oder Putin-Freund. Das wird nicht mehr hinterfragt. Diese Menschen sind als Extremisten abgestempelt und damit vogelfrei. Wer nicht der Regierungs- und Medienpropaganda folgt, wird geächtet und aus der neu ausgerufenen Volksgemeinschaft ausgestoßen. Wohin wir schauen, bis zum Fanatismus gesteigerte Intoleranz, Kriegshetze und Militarismus. Es ist nicht mehr zu übersehen, dass diese Entwicklung, die faschistisch genannt werden kann, von bestimmten Kräften gesteuert wird. Ich habe dazu in meinen Büchern Ausnahmezustand und Deutschland verraten und verkauft entsprechende Hintergrundinformationen gegeben. Die Situation, in der wir uns befinden, ist entsetzlich und die Berliner Regierung unternimmt nichts dagegen, sondern folgt bis ins Verderben den Vorgaben aus Washington, wo die Neokonservativen und ihre Hintergrundakteure immer noch auf den monopolaren Anspruch der USA setzen. Ich möchte jetzt auf die Frage nach dem Ziel eingehen. Inzwischen ist offensichtlich, dass die Vereinigten Staaten auf einen Regime-Change in Moskau hinarbeiten, durch Unterwanderung oder auch militärisch. Man muss bedenken, dass Russland das größte Land der Welt mit enormen Ressourcen ist. Seit langem wird schon versucht, das Land den wirtschaftlichen und geostrategischen Zielen des Westens zu öffnen. Europa wird momentan ruiniert und als Konkurrent der USA ausgeschaltet. Die US-Wirtschaft, die vor dem Zusammenbruch stand, erholt sich allmählich, während die deutsche Industrie zusehends schrumpft, viele Unternehmen abwandern oder insolvent gehen. Und der deutsche Bundeskanzler lässt sich in Washington instruieren. Der Wirtschaftsminister will nach einem Gespräch mit Joseph Biden in Europa dienend führen. Die Außenministerin will Russland ruinieren. Die Haltung der Berliner Politiker ist an Inkompetenz und Devotion kaum noch zu überbieten. Dabei liegt die Strategie der USA seit langem offen. 2015 hatte der Direktor des einflussreichen Washingtoner Think Tanks Stratfor, George Friedman, in einer Rede gesagt, für die Vereinigten Staaten sei seit einem Jahrhundert die Hauptsorge, dass sich deutsches Kapital und deutsche Technologie mit russischen Rohstoffressourcen und russischer Arbeitskraft verbänden. Das sei eine Konkurrenz, wirtschaftlich wie militärisch, die die USA nicht dulden würden. Deswegen habe man ein Cordon sanitaire, einen Sicherheitsgürtel um Russland herum aufgebaut. Also so viel zur Langzeitstrategie der Vereinigten Staaten, die 1904 von ihrem Präsidenten Theodore Roosevelt pauschal zur Ausübung einer internationalen Polizeigewalt und zur kompromisslosen Durchsetzung wirtschaftlicher und strategischer Interessen ermächtigt wurden. Seine Devise war: Sprich sanft und trage einen großen Knüppel, dann wirst du weit kommen. Dass diese Ermächtigung weiterhin gilt, hat sich offenkundig mit der Sprengung der Ostsee-Pipelines erwiesen. Die USA sind jahrelang gegen das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 auf kriminelle Weise zu Felde gezogen und die deutsche Regierung ließ sich die Schikanen und Sanktionsdrohungen widerspruchslos gefallen. Wie es schließlich weiterging, ist bekannt. Beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Olaf Scholz im Februar 2022 in Washington erlaubte sich US-Präsident Joseph Biden unter Missachtung der Souveränität Deutschlands ein Ende von Nord Stream 2 zu bestimmen, falls Russland die Ukraine angreifen sollte. Scholz schaute wortlos zu, auch als Biden auf die Frage einer Journalistin, wie er das denn anstellen wolle, antwortete: I promise you, we will be able to do it. Ich verspreche Ihnen, wir werden in der Lage sein, das zu tun. Zu dieser Zeit, eine Woche vor dem Einmarsch in die Ukraine, bemühte sich Wladimir Putin noch, mit Biden über berechtigte russische Sicherheitsgarantien zu verhandeln, um den Krieg zu vermeiden. Vergeblich. Im September 2022, als viele Menschen für die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 demonstrierten, um einer bedrohlichen Notlage zu entgehen, wurde dann die Pipeline zugleich mit Nord Stream 1 durch Sprengungen weitgehend unbrauchbar gemacht. Nun ist der amerikanische investigative Journalist Seymour Hersh nach umfangreichen Recherchen zu dem Ergebnis gekommen, dass die USA diese Sprengungen, also diesen Angriff auf die deutsche Infrastruktur, durchgeführt haben. Die deutsche Regierung, die aller Wahrscheinlichkeit nach Bescheid weiß, schweigt dazu. Wieder ein Zeichen für die mangelnde Souveränität. Und Hersh wird, wie alle, die etwas sagen, was nicht genehm ist, scharf angegriffen und diffamiert. Ich erlaube mir einen geopolitischen Rückblick. Die USA schaffen nach dem Prinzip Teile und Herrsche seit Jahrzehnten zerstörte und zerstückelte Länder. Korea, Vietnam, Zypern, Jugoslawien, Libyen, Irak, Syrien, um nur einige zu nennen. Deutschland ist ein ganz spezieller Fall, der historisch zu betrachten ist. Das 1871 neu ausgerufene Deutsche Reich hatte sich um die vorletzte Jahrhundertwende zu einer wirtschaftlich prosperierenden Macht in der Mitte Europas entwickelt. Bildung, Wissenschaften und die Künste wurden gefördert und strahlten in die ganze Welt aus. Das missfiel den Imperialmächten Großbritannien und Frankreich sowie den Wirtschaftseliten der USA. Daher begannen sie seit etwa 1900 Pläne zu entwickeln, die lästige Konkurrenz zu beseitigen. In der Folgezeit gelang es ihnen, durch ein Netz von Geheimverträgen und Intrigen zwei mörderische Kriege zu initiieren. Heute droht nun ein dritter großer Krieg und die Drahtzieher sind zwar nicht dieselben, aber die gleichen wie damals. Mit dem von langer Hand vorbereiteten Ersten Weltkrieg und dem von den Alliierten diktierten Versailler Vertrag war die erste Stufe des Untergangs des Deutschen Reiches erreicht. Aufgrund der ungeheuren Reparationen war das verfassungsrechtlich als Weimarer Republik neu aufgestellte Deutsche Reich aufs Äußerste geschwächt. Und die 1920 gegründete nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, die NSDAP, entwickelte sich unter ihrem Führer Adolf Hitler zur stärksten politischen Kraft in Deutschland. Die Entwicklung zum Faschismus war kein Zufall. Hitler wurde bereits seit Anfang der 1920er Jahre aus dem Ausland, insbesondere den USA, gefördert und finanziell unterstützt. Das ist nachweisbar. Als Hitler dann 1933 die Macht übernahm, war es das Ende der Weimarer Republik. Zu der Zeit war der Zweite Weltkrieg, in dem sich Deutschland und die Sowjetunion bis zur völligen Erschöpfung bekämpften, schon vorprogrammiert. Und er hinterließ, wie von den westlichen Alliierten angestrebt, Schutt und Asche. Wieder entschieden die USA den Ausgang und mit den Flächenbombardements deutscher Großstädte bis kurz vor Kriegsende wurde eine bedingungslose Kapitulation erzwungen. Damit wurde die nationalsozialistische Diktatur zwar beendet, aber mit dieser bedingungslosen Kapitulation zugleich das Deutsche Reich eliminiert. Es gab es nicht mehr. Und das Relikt wurde vollständig besetzt. Die USA diktierten künftig die weitere Entwicklung im westlichen Rest Deutschland. Gehen wir in die jüngere Vergangenheit zurück, haben zwei Weltkriege die Menschen wie auch die geopolitische Position in Deutschland gravierend geprägt. Seit 1918 hat das Deutsche Reich bis dahin eine bedeutende zentrale Macht in Europa, etwa ein Drittel seines Staatsgebiets verloren. Und die bedingungslose Kapitulation am Ende des Zweiten Weltkriegs, durch diese bedingungslose Kapitulation am Ende des Zweiten Weltkriegs gelang es den Siegermächten, insbesondere den USA, Deutschland zu übernehmen, zu zergliedern und Restdeutschland gegen die Sowjetunion erneut in Stellung zu bringen. Nach der Vereinigung der beiden Staatsrelikte BRD und DDR entstand dann die Bundesrepublik Deutschland in der jetzigen Form ein Staat unter Vormundschaft der USA bis zur Gegenwart. Kaum bekannt ist, dass es in Deutschland neben kleineren US-Stützpunkten 11 große Militärbasen der USA gibt. Allein Grafenwöhr mit Landebahn für Langstreckenbomber ist 233 Quadratkilometer groß und in Ramstein befindet sich die Kommandozentrale der Luftstreitkräfte der NATO. Die stationierten Streitkräfte haben Sonderrechte. Zum Beispiel kann die gesamte deutsche Kommunikation kontrolliert werden. Zurzeit befinden sich etwa 35.000 amerikanische Soldaten in Deutschland. Ebenso wenig ist bekannt, dass Deutschland bislang keinen Friedensvertrag hat, theoretisch also immer noch im Krieg ist, also auch mit Russland. Außerdem ist Deutschland nach der Charta der Vereinten Nationen weiterhin ein Feindstaat. Angeblich hat das keine Bedeutung mehr, aber wenn dem so wäre, hätte dieser Passus ja schon lange gestrichen werden können. Diese Feindstaatenklausel besagt, dass Zwangsmaßnahmen ohne besondere Ermächtigung durch den UN-Sicherheitsrat verhängt werden können, falls Deutschland erneut eine aggressive Politik verfolgen würde. Eine aggressive Politik gegen wen? Das eben ist weit auslegbar und das schließt gegebenenfalls militärische Interventionen ein. Es ist also ein permanenter Unsicherheitsfaktor in der Politik. Zwar wurde Deutschland im Vereinigungsvertrag von 1990, also dem 2+4-Vertrag, volle Souveränität zugesprochen, aber die Vereinbarung wurde durch Zusatzverträge, zum Beispiel über Truppenstationierung und militärische Zusammenarbeit, wieder relativiert. Soweit, sehr verkürzt, der historische Exkurs. Ich habe darüber ausführlich in meinem Buch Der neue West-Ost-Konflikt geschrieben. Jetzt steht Deutschland zum dritten Mal wieder initiiert durch die USA und Großbritannien gegen Russland. Und wie bekannt wurde, plant Russland, taktische Atomwaffen in Weißrussland zu stationieren, und zwar als Antwort auf die zunehmende Verlegung von US-Waffen nach Europa. Der Aufschrei im sogenannten Wertewesten war schrill und verlogen, denn bekanntlich befinden sich in mehreren europäischen Ländern Atomwaffen der USA, so auch in Deutschland, und es werden immer mehr Hightech-Waffen nach Europa gebracht. Es stellt sich die Frage nach den Folgen dieser Aggressionspolitik. Abgesehen von der akuten atomaren Bedrohung sind die Folgen der von den USA provozierten Auseinandersetzung gravierend. Russland hat schon länger damit begonnen, sich vom Westen abzukoppeln, neue Wege mit neuen Partnern zu gehen und sich gegen die Aggressionspolitik der USA zur Wehr zu setzen. Damit ist Russland nicht allein. Mehr als die Hälfte der Menschheit will sich die Zumutung und die Unterdrückung durch die USA nicht mehr gefallen lassen. Der Übergang von einer monopolaren zu einer multilateralen Weltordnung hat schon lange begonnen. Neben Russland gehen große Länder wie China, Indien, Brasilien und Südafrika eigene Wege. Ihre Regierungen haben sich zum Beispiel gegen eine Unterstützung der Ukraine ausgesprochen. China ist dabei, die USA wirtschaftlich zu überholen und sich zu einer militärischen Großmacht zu entwickeln, das heißt zu einer systemischen Herausforderung für die westlichen Alliierten. Nachdem der von den USA initiierte Ukraine-Konflikt inzwischen die Welt spaltet und sich anscheinend als Rohrkrepierer erweist, ist mit dem Taiwan-Konflikt eine neue existenzielle Bedrohung entstanden. Denn China tritt selbstbewusst auf und scheint eine militärische Auseinandersetzung mit den immer aggressiver auftretenden USA notfalls in Kauf zu nehmen. Dass sich nun die Nordatlantische Allianz im Westpazifik engagieren will, verstößt eindeutig gegen deren Statuten. Aber das wird nicht thematisiert, sodass die europäischen NATO-Staaten immer mehr in die Bredouille geraten. Das gilt auch hinsichtlich der Nibelungentreue der Europäischen Union zu USA, die der französische Präsident Emmanuel Macron kürzlich kritisch angesprochen hat. Er plädierte für eine unabhängigere Politik Europas gegen den USA, aber auch gegenüber China. Wollen die europäischen Staaten nicht der Bedeutungslosigkeit verfallen, wird das der einzig gangbare Weg sein. Zu registrieren ist, dass die BRICS-Organisation und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit immer mehr Zulauf erhalten. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Iran, Ägypten, Algerien, Nigeria, Senegal, Thailand und Argentinien, insgesamt sind es 19 Staaten, beabsichtigen beizutreten. Gearbeitet wird an einem anderen als dem westlichen, von den USA dominierten Wirtschafts- und Finanzsystem. Unter anderem ist die Herrschaft des Dollar als Weltleitwährung in Frage gestellt, was allerdings weitere hochgefährliche Auseinandersetzungen nach sich zieht. Denn die USA werden sich nicht ohne Gegenwehr in den Bankrott treiben lassen. Sie verfügen über die größte Militärmacht der Welt. Und das ist bei allem zu berücksichtigen, was künftig in den Bemühungen um eine friedlichere Welt unternommen wird. Aktuell stehen sich zwei Atommächte in einem Stellvertreterkrieg gegenüber, der jede Minute ausufern kann. Möge uns das erspart bleiben. Ich danke Ihnen.